Wir hatten in den 80er Jahren sehr viel Gewalt auf Berliner Schulen. Und zwar unterm Radar. Die Leute, die jetzt gerade auf die Straße gehen und gegen Rechts und gegen AfD demonstrieren, zu Recht. Bei denen bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob sie auch wirklich antirassistisch handeln. Einmal sagte eine Kollegin aus dem Nichts, diese Diversität, die es jetzt im Fernsehen, beim Filmen und so gibt, schön und gut. Aber das heißt ja dann weniger Rollen für uns.
Wenn ich mir was wünschen dürfte. Der Podcast mit Jan van Aken.
Ich freue mich richtig über unseren Gast heute, Pega Feridoni. Ihr kennt sie alle von Türkisch für Anfänger. Und du warst jetzt auch letzten Sonntag im Tatort.
Ja.
Da ging es auch um eine linke Abgeordnete.
Da geht es um eine linke Abgeordnete, die in der Geflüchtetenhilfe auch tätig ist. Eine dieser Geflüchteten spiele ich, eine ehemalige Richterin aus Afghanistan, die als Ortskraft vor Ort gearbeitet hat und vor dem Untersuchungsausschuss im Bundestag gesprochen hat. Und dann natürlich sofort unter Verdacht gerät, als Lobbyisten in Berlin ermordet werden.
War das angelehnt an Clara Bünger oder an wen?
Eventuell, ja.
Eventuell. Gut, ja. Müssen wir jetzt gerade reden. Aber du weißt ja, hier geht es um die Frage, wenn ich mir was wünschen dürfte. Pega, wenn du dir was wünschen dürftest, was wäre dein größter Wunsch?
Ja, ich wünsche mir den Linksruck, vor dem alle waren. Einen echten Linksruck.
Einen echten Linksruck, was meinst du damit?
Ja, ich glaube, dass alle Menschen eigentlich als Linke geboren werden, ganz ehrlich. Weil Kinder, die geboren werden, sind von Natur aus kooperativ, sind von Natur aus solidarisch und empathisch. Und mit der Zeit wird uns das strukturell ausgetrieben. Und ich wünsche mir eine Rückbesinnung auf diese humanistischen gemeinsamen Werte.
Das ist ja spannend, weil ich sage das ja auch ganz oft, behaupte es einfach mal, ich bin da aber auch sicher, der größte Teil der Menschen hier in Deutschland, die wollen mehr ein Miteinander, ein Füreinander, die wollen füreinander
sein. Ja, du bist ja auch befangen. Du bist ja auch befangen als Linker.
Aber ich glaube das sogar. Also ich meine, es gibt Millionen Ehrenamtliche, die Menschen, die im Sportverein arbeiten, dass du der Nachbarin den Einkauf die Treppe hochträgst. Ja. Also das ist doch eigentlich, die meisten wollen die Ellenbogen nicht.
Ja. Ja, es ist halt wirklich so, den meisten Rassisten oder Leute, die sich rassistisch äußern, fehlt ja auch eigentlich der Kontakt. Mhm. Und fehlt so die Reibung mit migrantisierten MitbürgerInnen. Und ja, wo wir dann halt wieder beim nächsten Thema wären, weil Antifaschismus ohne Antirassismus geht nicht. Das kommt mir so ein bisschen zu kurz in der Debatte. Also die Leute, die jetzt gerade auf die Straße gehen und gegen Rechts und gegen AfD demonstrieren, zu Recht, bei denen bin ich mir manchmal nicht ganz sicher, ob sie auch wirklich antirassistisch handeln.
Was erwartest du da?
Naja, ich erwarte zum Beispiel, also die eine Sache ist ja zum Beispiel, wir Deutschen kaufen gerne tütenweise billige Textilien ein und Klamotten. Wir sind aber nicht bereit, die Menschen aufzunehmen aus den Ländern, die entweder diese Textilien herstellen oder entsorgen und aufgrund dieser Arbeit vor wahnsinnigen Umweltkatastrophen irgendwie flüchten müssen. Das heißt, Länder wie Bangladesch, Pakistan, Zentralafrika. Und ich finde halt bei dieser ganzen Ablenkungsscheindebatte in Richtung Migration fällt das halt echt unter den Tisch, dass wir uns in unserer konsumistischen, kapitalistischen Gesellschaft entscheiden müssen. Was wollen wir?
Wenn ich jetzt, ich sag mal, ein etwas unpolitischer Mensch bin, ich möchte aber kein Rassist sein, was kann ich denn jetzt konkret tun? Was hast du da für Erwartungen?
Naja, das fängt ja schon in der Schule an. Wie wäre es mit Fächern wie Solidarität, Zusammenarbeit, weniger Leistungsgedanke, mehr Kollaboration, also mehr gemeinsame Initiativen, Innovationen, Visionen, Diskussion, Auseinandersetzung, meinetwegen auch Streit. Lernen wir doch einmal richtig zu streiten. Frustration auszuhalten, Perspektivwechsel, Hermeneutik, also diese Fächer. Also das fängt ja früh an, sozusagen demokratisch zu lernen auf eine Art.
Spannend. Meine Tochter, die hatte eine Streitschlichterin-Ausbildung an der Schule. Die war aber auch in der Schule, die war ganz stolz drauf. Da stand schon auf der Website, erster Satz war, an unserer Schule sind Kinder, deren Eltern 52 verschiedene Sprachen sprechen. Und wenn du mal anfängst durchzuziehen, ist 52 wahnsinnig viel. Also dir fallen die ersten 10, 12 relativ schnell ein. Das war wirklich eine extrem internationale bunte Schule. Und da war es dann vielleicht auch kein Zufall, dass sie da auch diese Ausbildung als Streitschlichterin gemacht hat. Wie war das bei dir? Ich meine, deine Eltern sind im Iran geboren, du bist dann hier aufgewachsen in Berlin oder wo war das?
Ja.
Was hast du da auf dem Schulhof für Erfahrungen gemacht?
Sehr viel Diskriminierung, sehr viel sexualisierte Gewalt. Ich habe natürlich, wenn mich ältere Kinder in die Mülltonne geworfen haben, wusste ich nicht, warum. Also das kann ich jetzt im Nachhinein auch nicht rekonstruieren und sagen, das war Rassismus oder Sexismus oder Othering oder was das jetzt auch war. Aber wir hatten in den 80er Jahren sehr viel Gewalt auf Berliner Schulen. Und zwar unterm Radar. Also Eltern haben das nicht mitbekommen, Lehrkräften war das egal.
Wow.
Also es gab eine Situation, es mal zu verdeutlichen, da haben mich andere Kinder an den eigenen Ärmeln auf dem Schulhof an einen Baum gebunden und sich an mir gerieben.
Nein.
Und dann habe ich mich befreit und bin in die Klasse gegangen und hab die Jungs mit dem Stuhl vermöbelt, so buchstäblich.
Und am Ende warst du schuld?
Nein, sondern das war dann irgendwie, irgendwas wird schon gewesen sein.
Wow.
Das waren die 80er Jahre so. Aber das wurden dann später meine Freunde, weil die Jungs, die hatten dann Respekt vor mir. Mhm. So. Und das ist dann die Frage, wenn wir Streit schlichten, was meinen wir mit Streit? Mhm. Also es ist völlig klar, Gewalt geht nicht, das ist nicht okay. Aber man kann natürlich auch versuchen zu verstehen, woher kommt diese Gewalt? Und da sind wir auch wieder zurück beim Thema, der echte Linksruck. Was können wir tun, wenn wir jetzt zum Beispiel über das Attentat von Aschaffenburg sprechen? Das ist natürlich ein also ich bin selber Mutter, das ist ein unfassbares Verbrechen, das da stattgefunden hat. Wie schaffen wir das sozusagen, Gewalt aus der Gesellschaft wieder rauszukriegen? Also wie schaffen wir das sozusagen, jemanden, der auffällig ist, irgendwie in eine Therapie zu bringen? So. Und da gibt es einfach ganz klar in Deutschland zu wenig gesetzliche Kassensitze für Therapeuten. Das ist irgendwie eine Regelung aus den 90ern, die wurde bis heute nicht irgendwie überprüft, obwohl es diesen Bedarf gibt. Und das wäre halt zum Beispiel so eine Sache, über die wir eigentlich reden müssten und nicht über die Begrenzung von Geflüchteten.
Ja, habe ich auch immer gesagt, Aschaffenburg ist keine Migrantenfrage. Aschaffenburg ist eine Frage von, wie gehen wir mit bekannten psychischen Gewalttätern um? Also, wie nimmst du denn jetzt die letzten 1,5 Jahre mit? Ich habe ja 2 Jahre in Tel Aviv gelebt und als ich zurückkam jetzt im Sommer, dachte ich, alle reden immer nur noch über Migration. Das war vorher so extrem nicht. Wie nimmst du das wahr? Und auch jetzt die Aktion von Merz im Bundestag, irgendwie mit der AfD was abzustimmen.
Ja, also als ich Mitte der 80er mit meinen Eltern nach Deutschland kam, gab es halt auch noch so diesen offenen Rassismus, wo man uns auch immer wieder als Asylanten und Ausländer bezeichnet hat. So. Deswegen war das eigentlich immer Thema in meinem Leben. Okay. Obwohl es nicht mein Thema ist, wurde es immer zu meinem Thema gemacht. Und dann gab es so eine Zäsur, 9/11. Auf einmal hieß es so, wer sind die Muslime? Mhm. Seid ihr auf unserer Seite oder seid ihr gegen uns? Und dann kam die Sarrazin-Debatte, wo sozusagen auch wiederum über Kopftuchmädchen und die Migranten, mit denen man ja eigentlich die Musliminnen nennt, also meint. Von daher war das eigentlich für mich immer Thema. Aber bei der jetzigen Debatte habe ich das Gefühl, wir gehen jetzt gerade wieder 3 Schritte zurück. Mhm. Also wir waren doch schon längst weiter. So. Fluchtbewegungen der letzten 10, 15 Jahre hätte man vorausschauend vorbereiten können, auffangen können. Also das war schon eigentlich 2013 klar, dass sehr, sehr viele Menschen zu uns kommen werden. Aber die Behörden haben
niemand
das irgendwie verpennt.
Ja,
niemand war vorbereitet. Dann die Reaktion darauf, 2015, Pegida, AfD. Auch da hat man gesagt, na ja, das sind halt die paar Idioten. Aber dass im Grunde genommen Rassismus und Rechtsradikalismus irgendwie immer noch ganz, ganz tief in der deutschen Seele verankert ist. So, und eigentlich nie entnazifiziert wurde. Das hat man auch verpennt.
Aber wenn du so sagst, irgendwie dein Wunsch ist ein Linksrutsch und du warst schon immer politisch, wo kommt das eigentlich her? Was hat dich links gemacht? Hast du so einen Moment gehabt?
Definitiv aus meiner, nee, eigentlich keinen Moment, sondern es war immer da. Also definitiv aus meiner Familiengeschichte.
Okay.
Also die Geschichte, die ich kenne, ich habe mir natürlich noch andere Vorfahren, von denen ich sehr wenig weiß, aber mein Großvater väterlicherseits, der war Arzt, so, und der kam vom Land und hat sich sozusagen autodidaktisch gebildet, ist zum Militär gegangen, damals unter den Briten in Indien, ist also auch viel gereist und ist dann Arzt geworden. Also sozusagen einmal diese soziale Komponente, die war auf dieser Seite da. Und auf der anderen Seite mein Großvater mütterlicherseits, der war Kommunist. So.
Okay.
Und der war Historiker und Künstler, der hat gemalt, der hat Operetten gesungen, aber auch sich gleichzeitig aufgelehnt gegen die Ungerechtigkeiten des Schah-Regimes und ist dann lange Jahre im Gefängnis gewesen unter Folter Und ich glaube, dieses Erbe, das hat mich schon irgendwie geprägt. Das war auch immer in der Familie, politische Gespräche waren immer in der Familie. Meine Eltern waren Sozialisten, haben das Land verlassen müssen.
Ist dein Opa auch mitgekommen? Hast du den kennengelernt?
Nein, mein Opa ist letzte Woche verstorben.
Oh nein.
Ja,
oh.
Ohne dass ich ihn jemals kennengelernt habe. Ja, wurde er beerdigt. Was natürlich sehr traurig ist.
Mhm. Kannst du hinfahren?
Nein, ich kann nicht hinfahren. Nee. Es ist einerseits sehr, sehr traurig und andererseits erinnert mich das halt an meinen, wenn du so willst, Auftrag.
Hey.
Ja?
Mhm.
Sein Erbe quasi kulturell und politisch oder sozial irgendwie weiterzutragen, zu versuchen, die Welt zu einem besseren Ort zu machen für alle.
Toll. Ich komme ja aus einer völlig unpolitischen Familie, die haben immer CDU gewählt. Irgendwann hat meine Mutter angefangen, dann Grüne zu wählen, weil die war eine Christin und Nächstenliebe und Schutz der Natur und so. Aber also gut, das ist auch meine Generation, ne? Also ich bin 61 geboren und jetzt mittlerweile gibt es eben viele, auch mit denen ich zusammenarbeite, die hatten irgendwie linke Eltern, das kenne ich gar nicht so. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, wie das ist. Meine Mutter kam auch vom Land in Ostpreußen so. Hm. Also da war auch nicht viel mit Politik und wenn, dann waren es Nazis. So. Jetzt lassen wir auf die letzten Tage gucken. Das waren jetzt Hunderttausende, wenn nicht Millionen in Deutschland auf der Straße.
Ja.
War vor einem Jahr auch schon mal, dann ist nichts passiert, die AfD ist noch stärker geworden. Jetzt wieder. Macht dir das Mut oder?
Ich sehe das mit ganz gemischten Gefühlen.
Mhm.
Also vor einem Jahr sind die Menschen auf die Straße gegangen wegen der Korrektivrecherche, wegen dem Hashtag Remigration. Und bei vielen war natürlich auch die Besorgnis, wer wischt meinen Eltern den Hintern ab, wenn wir keine Migrantinnen mehr haben. So, oder
so ein Nützlichkeits...
Ja, und das ist halt, das Thema Antirassismus wird halt zu wenig angegangen. Natürlich sind das sehr hehre Absichten und ich finde das gut, wenn Leute auf die Straße gehen. Ich finde das toll, wenn sie demonstrieren. Aber das muss auch irgendwie dann gelebt werden.
Mhm.
Also demonstrieren allein reicht nicht. Und wenn die Leute sagen, den Rechtsruck stoppen, was meinen die damit? Also womit, was ist die Alternative?
Mhm.
Oder inwiefern haben sie das selber befeuert? Also ich habe sagte eine Kollegin aus dem Nichts, eine sogenannte biodeutsche Kollegin sagte zu mir, also diese Diversität, die es jetzt im Fernsehen, beim Film und so gibt, schön und gut, aber das heißt ja dann weniger Rollen für uns. So, und das sagte sie mir irgendwie beim Shoppen, nachdem wir irgendwie 2 Wochen eine sehr gute Zeit miteinander hatten.
No way.
Und dann frage ich mich auch, okay, hast du jetzt irgendwie gerade verstanden, was du gesagt hast? Weil ich meine, klar, das kann jetzt irgendwie aus dir rausplatzen, aber ich glaube auch nicht, dass sie das rassistisch gemeint hat. Aber das, was sie gesagt hat, ist zutiefst
rassistisch.
Und
also sie hat natürlich recht. Also wenn du eine Rolle kriegst, kriegt sie die nicht. Aber es gilt auch, wenn eine Rothaarige die Rolle kriegt, kriegt sie die auch nicht. So,
ja.
Wird sie nie sagen.
Genau.
Ne? Durch die ganzen Rothaarigen kriege ich jetzt keine Rollen mehr.
Genau.
Das ist ja ein Unsinn.
Genau.
Ja.
Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist noch nicht ganz da. Also wenn wir sozusagen ganz früh ansetzen könnten mit antirassistischer Bildung und Erziehung, mit Beziehungsarbeit, die man sich ja auch leisten muss, Beziehungsarbeit, die schon in der Kita anfängt, mit einem guten Betreuungsschlüssel,
ja,
dann hören vielleicht Menschen auf, mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, der ist schuld, dass ich das nicht habe, was ich gerne hätte, was der hat. So.
Ja.
Das wäre vielleicht ein echter Linksruck, ich weiß nicht. Das wäre schon
mein
Anfang.
Das würde schon sehr viel sein, ja. Im Vorgespräch hast du noch ein anderes Thema angesprochen, Palästina.
Mhm.
Sag mal kurz, warum? Du kommst aus dem Iran.
Ja, weil als wir gesagt haben, nie wieder, meinten wir Deutsche ja eigentlich damit, nie wieder zum Täter werden.
Mhm.
Und ich sehe, dass in der Palästina-Frage momentan die Meinungsfreiheit stark beschnitten wird, dass die Pressefreiheit weltweit unter Druck gerät. Ich glaube nicht, dass die Brandmauer erst jetzt vor kurzem gefallen ist durch Merz Fissimatenten im Bundestag, sondern tatsächlich mindestens schon am 7. November letzten Jahres, als eine sogenannte Antisemitismus-Resolution mit großer Mehrheit von allen Parteien im Bundestag durchkam. Die ursprünglich
nicht alle Parteien.
Okay, nicht alle Parteien. die ursprünglich eine Forderung der AfD war, und zwar eine sogenannte Resolution zum Schutz jüdischen Lebens. die aber in Wirklichkeit ohne öffentliche Debatte, ohne auf WissenschaftlerInnen zu hören, ohne auf progressive jüdische Stimmen zu hören, in Wirklichkeit linke und israelkritische Stimmen unterdrückt und tatsächlich progressiven JüdInnen das Leben schwer macht in Total. Diesem Land.
Ich habe ja die 2 Jahre in Jaffa gelebt. Jaffa, das ist der palästinensische Teil von Tel Aviv. Habe da für die Rosa-Luxemburg-Stiftung gearbeitet und wir waren auch am 7. Oktober da. Und das war schon sehr eindrücklich. Und genau das, was du sagst, also auch unsere jüdisch-israelischen Freundinnen, die dort in der Friedensbewegung arbeiten, für die sind diese Resolutionen hier in Deutschland eine richtige Bedrohung ihrer Arbeit, weil das schränkt auch ganz direkt ihre Möglichkeiten, von Stiftung Gelder zu bekommen hier aus Deutschland. Also, aber auch das politische Signal ist für die natürlich
total. Es ist verheerend. Ja. Es ist wirklich verheerend. Für mich war der 7. Oktober so eine Art von Mask-off-Moment, ja, also da sind die Masken gefallen. Einerseits hat man unsere Juden hier allein gelassen mit ihrer Angst vor dem steigenden Antisemitismus und auf der anderen Seite hat man palästinensische Stimmen unterdrückt. Man hat die Menschen wirklich, also man hat den Menschen, die seit Jahrzehnten schon versuchen, irgendwie eine Bewegung Richtung Frieden zu finden, unterdrückt, gecancelt, Stipendien entzogen. Der antimuslimische Rassismus hierzulande ist unerträglich.
Ja, ist beides gestiegen, sowohl der Antisemitismus als auch der antimuslimische Rassismus. Ja. Also für mich war das also der 7. Oktober, dadurch, dass ich da war und dann mit Leuten geredet habe und habe ich irgendwann erst verstanden, was für ein katastrophaler Moment, das für Jüdinnen und Juden in aller Welt ist, weil das ist ja nicht nur ein Terroranschlag, schlimm. Also auch als hier Breitscheidplatz war, das hat uns alle betroffen und so, da fühlt man mit. Aber der 7. Oktober war ja der Moment, wo das Grundversprechen des Staates Israel, was mir auch so wichtig ist, Sicherheit für Jüdinnen und Juden in der Welt, das wurde plötzlich zerstört.
Ja, absolut.
An dem Tag gab es keine Sicherheit. Und das hat eigentlich fast alle Jüdinnen und Juden in Israel bis ins Mark getroffen.
Ja, und auch weltweit. Also diese Retraumatisierung, dieses wir sind nicht sicher. Und da gab es seitens der deutschen Gesellschaft, der Öffentlichkeit, finde ich, wenig um dem irgendwie Rechnung zu tragen. Und gleichzeitig die Ängste der PalästinenserInnen vor der Reaktion irgendwie.
Wird auch gar nicht gesehen.
So.
Ja. Und ich meine, in Israel war es ja hart. Also im November, Dezember, nach dem 7. Oktober war der Nummer 1-Hit in Israel, Chabu Dabu, vernichtet sie. Und das wurde auf den Straßen gesungen und getanzt. Und, so. Und das denkt man erstmal, wow, wie kann so eine Gesellschaft so brutalisiert sein? Aber natürlich muss man den 7. Oktober verstehen und dann passiert sowas. Und das erklärt auch einen Teil von dieser unglaublich brutalen Kriegsführung in Gaza. Das sind ja richtige Völkerrechtsverbrechen, die dort geschehen, irgendwie von der israelischen Seite. Das ist genauso zu verurteilen. So, und dass man das einfach sich hier mal auch mal mit ein bisschen Ruhe hinsetzt und sagt, ja, der 7. Oktober, Menschenrechtsverbrechen, das sind Gaza aber genauso. Das ist hier kaum noch möglich, weil das aufgeheizt ist. Aber wir haben ja auch palästinensische Freunde da gehabt. Und für die schlossen sich da wirklich gerade alle Türen. Und die haben sich, also eher so Mittelschicht, ne, christliche Palästinenserinnen in Jaffa, die hatten sich gerade eine Existenz aufgebaut, die überlegen jetzt alle zu gehen, weil sie sich als Palästinenserin mit israelischem Pass nicht mehr sicher fühlen. Auch das ist eine totale Katastrophe.
Ja.
So, was sagst du, müssen wir hier machen? Also was erwartest du da von der Linken? Was erwartest
du? Also ein echter Linksruck wäre natürlich auch historisch im Geschichtsunterricht das Verhältnis BRD-Israel nach dem Krieg bis 1967 zu lehren. Mhm. Also was da an wirtschaftlichen und politischen Verflechtungen, was für Abkommen miteinander geschlossen wurden, wirtschaftliche Unterstützung, Waffenlieferungen und so weiter und so fort. Wie es überhaupt dazu kam, dass Axel Cäsar Springer sich zu Israel bekannte in dem Maße und wie dann auch später dann die Springerpresse sozusagen diese Atmosphäre der Hetze federführend geleitet hat gegen progressive Stimmen, gegen linke Stimmen, gegen palästinensische, jüdische Friedensstifter. Also dieses absolute Bekenntnis, dieses nicht wirklich Entnazifizieren von Deutschland und dieses absolute Bekenntnis zu Israel, um sich reinzuwaschen von der Schuld. Also das wird halt auch nach wie vor nicht gelehrt in den Schulen. Und im Hinblick darauf plädiere ich nicht nur für ein AfD-Verbot, sondern auch für ein Springer-Verbot, ganz ehrlich.
Da sind wir uns einig, das ist ein anderes Thema. Da geht es nämlich auch um Milliardäre, aber das machen wir mal an einer anderen Stelle. Hast du ganz zum Schluss jetzt noch was, was du uns mitgeben willst? Also die Linke wird jetzt sehr wahrscheinlich wieder im Bundestag sein. Ich werde Mitglied des Bundestags werden. Was willst du mir mit auf den Weg geben? Was soll ich da als erstes tun?
Als erstes die Kassensitze für psychiatrische Geschichten
spannend
erhöhen. Das wäre super. Das wäre super für alle.
Das schreibe ich mir in den Hinterkopf. Genau. Finde ich gut. Hey, total super, Pega, dass du da warst. Freut mich sehr. Ich habe wieder viel gelernt und ich wünsche dir viel, viel Glück und ich hoffe, ich sehe dich noch sehr häufig im Fernsehen.
Ja, ebenso. Ich wünsche ganz viel Glück bei der Wahl und für den Wiedereinzug.
Danke dir.